Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann. Ich bin immer noch in Doha, aber der wunderbare Fabian Fehbu-Rauch ist zurück in Bern und ein bisschen angeschlagen. Fehbu, wie geht's dir?
Hoi Tobi, ja, ich war sehr angeschlagen nach der Rückkehr. Ich glaube wirklich am letzten Tag in Doha hat mich irgendeine von diesen Blablabla Airconditions flachgelegt. Es war recht kalt und ja, jetzt bin ich 2-3 Tage im Bett gelegen, aber ja, es ist ja Grippezeit und ich habe eh nicht mehr verloren dieser WM. Meine WM ist vor einer Woche zu Ende gegangen.
Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen viel Gejammer in einem Satz, aber dem wünschen wir dir alle ganz gute Besserung und ja, also du bist entschuldigt, falls du mal hustest oder nüsst in dem Fall.
Das ist lieb, merci.
Ja, mit was starten wir? Müssen wir noch schnell ein bisschen rückblickend zurückschauen auf unseren Podcast mit dem Sascha Hofer, der ja doch für die eine oder andere Welle gesorgt hat?
Ja, ich würde vorschlagen. Ja, es war ja der letzte Podcast gewesen, glaube ich, etwa vor 4-5 Tagen. Ich habe ihn natürlich super gefunden, den Podcast. Er war ja auch gut gewesen. Der Sascha Rufer hat seine Meinung über Granit Xhaka erzählt, dass er findet, man müsste die Frage aufwerfen, wer der richtige Captain ist. Das ist ja auch meine Meinung. Nicht unbedingt deine. Ich weiss nicht, was du für Feedbacks hast gehabt. In meinem Freundeskreis ist es etwa 50-50, gerade im Bekanntenkreis. Die Hälfte sagt mir, es spielt doch keine Rolle, wie der sich aufführt. Es geht darum, ob er ein guter Spieler ist und er geht immer voran. Die andere Hälfte ist meiner Meinung, dass sich ein Captain würdevoller aufführen sollte.
Bei mir ist es schon so, dass alle finden, ich habe recht. es tut mir zumindest niemand das Gegenteil sagen, dass das absolute, dass du, der Sascha und auch andere Journalisten und Experten sich da massiv eingeschossen haben auf den Granit. Aber wir müssen ja auch nicht das nochmal alles auf und ab erzählen. Ich glaube, das Thema ist auch noch nicht gegessen für die nächsten Wochen. Was mich aber wundern nimmt, weil ich habe den provokativen Satz oder die Frage selber schon mir notiert für den nächsten Podcast und ich habe ihn auch von Zuhörerinnen und Zuhörern per E-Mail bekommen. Nach dem Holland-Spiel forderst du und der Sascha dann jetzt auch, dass der Lionel Messi das Captain-Bändeli muss abgeben?
Ja, das ist Whataboutism. Ich hoffe, ihr wisst auch, was ich damit meine. Das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Abgesehen von dem, wenn wir jetzt schon auf den Satz eingehen, den ich natürlich auch auf meinem WhatsApp-Kanal bekommen habe, ist der Granit Xhaka, wie hat es Sascha gesagt, ein Wiederholungstäter, ist ein strenges Wort, aber er ist jetzt 100-mal aufgefallen mit auflädigen Gesten oder er muss x-mal x rote Karten bekommen. Der Lionel Messi ist meiner Meinung nach selten aufgefallen, dass er unfair und unsportlich ist. Wird jetzt gefeiert in Argentinien für seine Gesten. Ist vielleicht eine andere Fußballkultur zu Argentinien als in der Schweiz. Das muss sein. Aber ich finde es auch nicht cool, wenn der Lionel Messi in Mixzone einem gegnerischen Spieler sieht, das schaust du Dummkopf. Also das finde ich einfach nicht cool. Wegen dem muss man ihm nicht das Bändchen wegnehmen. Nein.
Ich bin dafür. Also entweder dürfen es beide behalten oder beide müssen weg.
Ja, du noch ein bisschen lächerlicher zu finden. Also, es ist ein guter Podcast gewesen. Wir haben ja nichts gefordert. Wir haben darüber geredet. Und der Sascha Rufer, denke ich, sehr mutig in seiner Position, dass er das so sagt, was ihn bewegt. Und, ich glaube, er steht auch zu dem, was er gesagt hat. Natürlich ist er wahrscheinlich jetzt so, wie nennt man das so schön, in einen Shitstorm geraten durch das, wo 20 Minuten halt eine grosse Plattform ist. Haben das viele Leute mitbekommen. Ich glaube, auch Nationalspieler. Aber so ist jetzt vielleicht eine Diskussion angestoßen, wo der schlussendlich der Nationaltrainer auch Entscheidung muss treffen, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ich habe ganz ehrlich vielleicht das Gefühl, dass das eher nach einer Diskussion um den Sascha Rufer endet als um den Granit Xhaka. Aber ja, ich glaube, wir tun uns um die WM kümmern. Das haben wir nämlich schon länger nicht mehr gemacht.
Ja, ich würde gerne nochmal zurück zur Zeit, wo wir den Podcast von Sascha Rufer aufgenommen haben. Dann hat die WM noch gefackt für mich. Das war, glaube ich, Freitag Namens gewesen, vor Brasilien, Kroatien. Also die Viertelfinale, über die haben wir noch nicht geredet, stimmt. Wir haben ja zuerst mal am Montag vielleicht noch reden, das hat dann nicht geklappt. Es ist schon ein bisschen schade, was da passiert ist in der Viertelfinale für mich, weil stell dir vor, es hat Argentinien, Brasilien gegeben, Frankreich, Portugal in der Halbfinale. Nichts gegen Kroaten und gegen Marokko, um Gottes Willen, die haben das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, aber sie haben schon ein bisschen Fußballverhinderungstaktik gewählt und ich habe es extrem schade gefunden. sind die zwei Teams ausgeschieden, Brasilien und Portugal. Nicht nur persönlich, sondern auch, wo uns unglaublich coole Halbfinals sind gestohlen worden.
Also ich muss so sagen, ich traue dem Spiel Brasilien-Argentinien schon ein bisschen an. Das wäre, glaube auch von der Emotionalität her vielleicht nochmal höher gewesen als das Holland-Argentinien-Spiel. Da bist du halt einfach selber dämlich, wenn dich mit 1-0 in der Verlängerung auskontern lässt. Das ist also wirklich einfach nur dumm. Und Marokko sehe ich ein bisschen anders als du. Ich muss dann schon auch sagen, nach dem Marokko-Spiel, wo ich im Stadion war, also die Portugiesen sind bei weitem nicht so stark, wie wir sie auch vor dem Turnier gemacht haben. Die haben wirklich keine starke Gruppe gehabt. Die haben so, wie die Schweiz aufgestellt ist, wahrscheinlich die schwächsten Gegner gehabt im Achtelfinal. Dann sind sie halt raus gewesen im Viertelfinal. Also ich meine, du hast es jetzt gesehen am Mittwoch gegen Marokko mit Frankreich, wenn du Klasse hast und Geduld, dann schaffst du es schon, dort durchzukommen.
Ja, da musst du nicht widersprechen. Also, wir haben weder, oder ich, du sprichst ja vermutlich mehr, haben Portugal überhaupt nicht falsch eingeschätzt. Sie haben unglaubliches Potenzial. Was vielleicht ein bisschen schade war gegen Marokko, ist, dass sie keinen Plan B hatten, schlussendlich. Sie haben gekügelt. Verteidigen ist immer einfacher als angreifen. Marokko hat das super gemacht. Das ist auch eine unglaublich schöne Geschichte für Afrika, für die arabischen Staaten, für das Gastgeberland Katar. Dass Marokko so weit ist, ist ein Märchen, das hat mich auch schön gedacht. Ich glaube einfach, wenn die 100 Mal gegeneinander spielen, gewinnen die vielleicht 5 Mal Marokko den Match. Ich meine, auch das Goal ist ja ein Goalie-Fehler, noch eine hohe Flanke irgendwie. Es hat alles zusammengepasst. Wie auch übrigens bei Brasilien, Kroatien, die haben 11-1 Schüsse, wenn der einzige Schuss auf das Goal geht rein. Das ist Brasilien live, oder? Ich darf jetzt schnell ein bisschen jammern. Aber es ist schon krass. Die haben den Match so im Griff gehabt. Die Kroaten waren am Mausen flach gewesen, oder? Die haben gar nicht mehr daran geglaubt. Schiessen die so aus dem Nichts aus das Goal. Und ja, wirklich, das ist noch lustig gewesen. Ich bin neben dem Blick Fußballchef gehockt, Christian Finkbeiner, und habe ihm gesagt, etwa nach 105 Minuten, also wenn der Neymar jetzt der Chef sein will, muss er etwas machen. Und 5 Sekunden später, ist kein Witz, macht er das unglaubliche Goal. Gegen Kroatien hat alles darauf hingedeutet, auf den unglaublich geilen Halbfinale. Sorry für das Wort. Stell dir mal vor, Lusail-Stadion, Halbfinale, Neymar gegen Messi, Brasilien, Argentinien. Und Kroatien finde ich super, das Mittelfeld passt mir, aber sie sind halt schon... Ja, halt schon nicht so attraktiv. Und es ist einfach wahnsinnig schade, was da für ein Match ist verloren gegangen.
Ja, ich habe jetzt beide Halbfinale gesehen in Doha, im Stadion. Und ich muss schon auch sagen, es sind jetzt nicht die attraktivsten Halbfinals, die in die Geschichte von der WM werden eingehen. Das Kroatien-Spiel habe ich wirklich zum Teil recht langweilig gefunden sogar. Dort muss man halt ein bisschen darüber diskutieren, ist das ein Penalty? Ich habe im Stadion auch gefunden, ich bin mir da nicht so sicher gewesen wie der Schiri. Da gibt es solche, wo auch da wieder extrem gegen den Schiri schiessen. Wie siehst du das?
Ja, es gibt eine Debatte, ob Argentinien bevorteilt wird. Also für mich ist das alles ein bisschen Blödsinn. Wenn da irgendwie Messi muss Weltmeister werden, sorry, die sind zu Penalty schiessen gegen Holland, das können sie locker verlieren. Also das ist Blödsinn, Entschuldigung, da wird niemand irgendwie bewusst bevorteilt. Die Penalty-Szene, auf den ersten Blick ein klarer Penalty. Ja, dann kommt das Argument, der Goalie kann sich nicht in die Luft auflösen, aber es ist jetzt nur mal so, der Alvarez spitzelt den Ball vorbei, säckelt von mir aus in den Goalie rein, geht um, also der Penalty, da kann man pfeifen, das ist keine klare Foul-Entscheidung. Wenn du 10-mal anschaust in Wiederholung, sage ich vielleicht, komm, müsstest du nicht unbedingt pfeifen, aber es ist keine krasse Foul-Entscheidung und abgesehen von dem ist Kroatien wirklich harmlos gewesen. Also das ist, Argentinien ist so viel besser gewesen.
Ja, extrem.
Findest du nicht? Also über das diskutieren.
Mal, ja. Von Kroatien ist wirklich gar nicht gekommen und ich habe ja auch in diesem Podcast schon gesagt, ich sage ein bisschen enttäuscht von den Argentinern und insbesondere von Lionel Messi. Muss natürlich die Meinung recht revidieren, weil der ist Vollgas in Turniermodus kommen. Es ist aber schon immer noch so, und das glaube ich jetzt auch im Finale, du hast einfach 10 Kämpfer auf dem Platz im argentinischen Liebling, wo glaube auch ihre Kraft und Energie extrem aus den Fans und aus der extremen Sehnsucht nach einem Titel in Buenos Aires und Co. So ein Kraft dort rausnehmen. Und die kämpfen und verteidigen und rennen, aber am Schluss liegt alles am Lionel Messi.
Sehe ich ähnlich wie du. Ich finde, wir können nachher noch länger über die Argentinien reden. wenn ich darf dich noch etwas fragen, was mich eben noch würde interessieren, ist, ja. Du hast England und Holland sind ja ausgeschieden im Viertelfinal, zwei grosse Fußballnationen, wie meistens im Viertelfinal. Wie hast du sie gesehen? Bist du in einem Spiel gewesen? Und die Engländer sind ja besser gewesen als die Franzosen, hat mich gedacht, oder?
Also bei den Holländern bin ich sehr erstaunt gewesen, zuerst mal über den Mut der Holländer von dem letzten Freistoß. Also wenn das in die Hose geht, dann machen die sich zur Lachnummer von Nation. Und das hat richtig Mut gebraucht. Also bin im Stadion gewesen, auch fast durchgedreht. Und dort hat es mich wirklich, habe ich sehr schade gefunden. Ich habe gefunden, die Argentinier sind stehend K.O. gewesen, zeitweise. Und die Holländer Spieler ist besser. Sie haben auch irgendwie in der zweiten Halbzeit recht Spieldiktat übernommen und haben das in der Verlängerung ohne Not einfach wieder völlig abgegeben. Und also es hat ja dann noch zwei, drei Chancen gegeben für die Argentinier, wo es absolut nicht unverdient war, dass Argentinien nachher weitergekommen ist. Darum, das hat mich sehr überrascht, wie die Holländer agiert haben in der Verlängerung. Und bei den Engländern ist es schon, dort bin ich nicht im Stadion gewesen, aber dort haben mir jetzt ein paar Leute, die auch fanatische England-Fans sind, gesagt, hey, eigentlich ist das eines von den besten WM-Spielen, die ich je gesehen habe von den Engländern in meiner Generation, und es hat nicht gelangt. Es ist schon sehr ärgerlich und es hat ja vor allem nicht gelangt, weil der Harry Kane einfach, oder weil England einmal mehr nicht so Penalty-Glück gehabt hat.
Ja, aber es stimmt. Das Gute ist, die Mannschaft ist noch nicht auf dem Zenit. Okay, der Harry Kane ist 29. Ein guter Goalie kommt vielleicht noch in den nächsten Jahren, ein richtig guter Goalie, aber die meisten Spieler haben ja noch Potenzial gegen Uwe. Bellingham ist, glaube ich, erst 19, Foden ist jung. Die haben eine riesen Generation, ich traue denen in 4 Jahren zu, dass sie weiterkommen. Das Bittere war, dass sie wirklich besser waren. Wir reden ja dann sicher noch über die Franzosen, wenn wir zu den Halbfinale kommen. Es hat mir leid für die Engländer. Aber für mich hat eigentlich 4-mal das Team verloren, das mehr Fußball gezeigt hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal ausgedrückt in der Viertelfinale. Aber so ist es mir ein bisschen vorgekommen. Ich bin natürlich auch geprägt, eben Brasilien, alles hat mich, da bin ich wirklich dann wieder wie ein 5-jähriger Bub gewesen, oder 7-jähriger Bub bei WM 86. Und der Zico oder Penalty hat verschossen. Ja, das ist hart. Oder das Brutale, so ein Spiel, wo es nicht in die Penalty schiessen geht oder ein Spät zu gehen, ist einfach von einer Sekunde auf die andere ist Game Over. Das war ja bei allen 4 Matchen eigentlich so gewesen. Also Ronaldo sind abgegangen, Neymar sind abgegangen, die Holländer, die Engländer, die Kane. Das ist so brutal, das sind Emotionen. Also Viertelfinale, das wollte ich eigentlich sagen, sind von den Emotionen her natürlich schon grossartig gewesen. Ich meine, die Kamera zoomt einfach unerbittlich auf Ronaldo. Also wie hast du das gefunden? Ich weiß nicht, ob ich Ronaldo dem Kameramann nicht eins weggeschossen hat oder so, Chaka-mässig.
Das ist der sich ja gewöhnt.
Ja, aber das ist der schlimmste Moment von seinem Leben als Fußballer.
Ja, also da bin ich mir zum Teil schon nicht sicher. Klar, bei Ronaldo nehme ich es jetzt ab, aber ich habe das Gefühl gehabt, der Neymar hat jetzt nur schon an dieser WM 3 Momente, wo die schlimmsten von seinem Leben gewesen sind. Also auf Social Media ist der ja massiv am Überdramatisieren und irgendwie alle 2 Tage schreibt, dass er psychisch kaputt und so. Weiss ich auch nicht, ob das so grosse Figur mit so Wörtern um dich herumrühren sollte, aber ja, beim Cristiano ist ja klar gewesen, darum ist der ja nachher gerade auch in Katakomben verschwunden, der hat das genau gewusst, dass jetzt alle Augen auf ihn gerichtet sind, wie auch immer. Der hat das ja auch wählen, einen Großteil von seiner Karriere auf dem Fußballplatz zumindest. Darum, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, weil wir ja beide recht grosse wie sagt man? Fans. Sind wir Fans von Cristiano Ronaldo?
Team Ronaldo, vielleicht in grossen Debatten, so irgendwie.
Okay. Ja, weil wir beide Team Ronaldo sind, der hat eigentlich wirklich keinen grossen Einfluss mehr gehabt auf das Spiel. Also er hat ein paar gute Laufwege gehabt, wo dann auch irgendwie Mitspieler frei geworden sind wegen ihm. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat Mitspieler korrigiert, motiviert, alles drum und dran, dirigiert, aber eigentlich ist halt nicht mehr der Cristiano Ronaldo von 7 Jahren.
Ja.
Kopfballduell hat er kein einziges gewonnen, dort hat eigentlich der Stürmer von Marokko dann auf den Cristiano Ronaldo gemacht, der gefühlt einfach 5 Sekunden in der Luft steht beim 1-0. Es ist halt schon im Gegensatz zum Lionel Messi, der irgendwie mit 35 jetzt nochmal einen Schub gefunden hat, bei ihm ist die Luft schon ein bisschen draussen, glaube ich.
Ja, es hat mich auch krass gedacht, die Portugiesen. Aber sie haben, glaube ich, in Nachspielzeit noch Eckball und die den auch kurz ausführen. Ich meine, wie, sorry, das geht doch nicht. Sie haben einfach, sie haben keinen Plan B gehabt. Sie haben das Gefühl gehabt, sie können die Marokkaner vom Feld spielen, wie sie die Schweiz haben vom Feld gespielt und sie sind ja besser als Marokko. Und dass sie dort nicht irgendeinen Plan B haben, zweckgelegt haben für halt mehr Höhe, Länge, Bau, halt gleich. Der Ronaldo hat zwei, drei Steilpässe bekommen, einen Abschluss hat er ja noch gehabt. Aber du sagst richtig, er ist kein Faktor, vielleicht kann er auch keiner sein nach dieser Saison mit Manchester United. Ja, und die Überleitung zum Messi ist natürlich gut. Eben, jetzt kommen wir zu der Halbfinale. Und wir müssen wahrscheinlich schon zugeben oder dürfen zugeben. Ich finde das eine schöne Geschichte. Lionel Messi, obwohl logischerweise aus Brasilien Freunde, finde ich Argentinien jetzt nicht super sampa. Ich bin ja eher immer Team Ronaldo. Aber ich sage, die zwei sind die grössten, die es im Fußball bis jetzt gegeben hat. Das wird mit 20 Jahren so gesehen. Heute vielleicht noch nicht. Und der Messi kann natürlich jetzt mit einem WM-Titel gewinnen. Das wäre wirklich eine schöne Geschichte. Das gebe ich auch zu. Und ich möchte ihm so gönnen. Kann er sich natürlich wahrscheinlich eine Stufe über Ronaldo setzen. Da sind wir uns einig, oder?
Ja, also, das hat es ja jetzt schon geheissen nach dem Halbfinale. Wenn er den WM-Titel gewinnt, ist er ganz klar der grösste aller Zeiten. Ja, kann man so sehen. Ist dann vielleicht auch so, also von der Erfolg her sicher. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt den Messi noch nicht allzu viel mal live dürfen sehen in meinem Leben, im Gegensatz zum Cristiano Ronaldo. Und also was der gegen Holland, wie auch im Halbfinale gegen Kroatien da ein paar Mal veranstaltet hat, ist wirklich unfassbar gut. Muss ich schon auch sagen.
Ja, du hast ja vorhin ein bisschen charakterisiert, das Team ist möglicherweise ein bisschen zugespitzt, aber im Kern hast du natürlich recht, es sind ja Spieler, die bei guten Clubs spielen, es sind gute Verteidiger, es sind harte Mittelfeldspieler, der Fernandes ist natürlich ein sensationeller Mittelfeldspieler, er ist 21, der Alvarez weiss man, dass er einen guten Abschluss hat. Erstaunlich ist ja, dass der Lautaro nicht spielt. Er hat eine sehr unglückliche Vorrunde gehabt, ist vom Alvarez abgelöst worden. Es ist schon mehr als nur Messi, finde ich. Also, die Maria wäre ja auch noch da. Der hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt, wo er angeschlagen ist. Aber sie haben sich gefunden. Ich meine, stell dir vor, wir haben ja über die geredet nach dem Saudi-Arabien-Match, dass sie im Boden zerstört waren. Und die haben so viel Druck gehabt in den zwei weiteren Gruppenspielen. Und hey, ja, seien wir ehrlich, sie spielen nicht wirklich gut und schönen Fußball. Aber sie gewinnen die Match. Und jetzt sind sie tatsächlich, jetzt ist der Messi so weit, dass er gegen Kroatien sensationelle Leistung. Auch wie er dort mit Guardiol, der so gehypt wird, als bester Verteidiger der Welt, wie er ihn dort auseinandernimmt, das ist natürlich höchste Schule. Es passt irgendwie, es ist ja meistens so, dass sich ein Team in einen Rausch spielt, wo vielleicht am Anfang noch nicht so überzeugt hat. Und bei ihnen ist jetzt das der Fall, die haben so viel Selbstvertrauen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin jetzt auch abgereist wie ganz viele andere Leute. Wahrscheinlich sind jetzt sehr viele Argentinier noch angekommen in Katar, oder wie ist das?
Ja, die Argentinier sind ja das Nummer 1 Fanland gewesen, schon während der Gruppenphase. Nach Saudi-Arabien logischerweise, die sind einfach für das Spiel über die Grenzen gekommen. Aber das hat jetzt nochmal zugenommen. Also bei uns im Hotel sind mittlerweile nur noch die französischen Journalisten und sonst alles Argentinier oder Südamerikaner. Sonst, es hat auch ein paar, die mit Kolumbien-Liebli rumlaufen, die neu da gekommen sind. Wieso auch immer. Aber sonst ist schon alles sehr argentinisch geprägt in Doha. Auch Stadion Lusail, eben irgendwie über 88.000 Leute, wirklich, ich würde sagen, über 90% Argentinier. Ich wollte die Spieler nicht schlecht machen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die von der individuellen Klasse ansatzweise an Frankreich kommen, um vielleicht schon auf den Gegner zu kommen. Ich habe, Argentinien ist wirklich ein sehr starkes Kollektiv, wo sehr über das Team geht, über den Stolz, über so ein bisschen das, was ich vorher schon gesagt habe, die Kraft rausnehmen aus dem Ganzen, was in Argentinien los ist und wie viele Fans das da in Doha ist, gegen ein Team, das einfach voll von richtig, 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 richtig guten Spielern ist, obwohl die ja schon 10 Superstars eigentlich verletzt zu Hause haben.
Ja, Mich würde noch interessieren, du hast absolut recht, ich bin erstaunt, wie stark dass du das einschätzt hier. Ich kann dir nicht mal widersprechen. Ich werde nicht von den Franzosen dann noch etwas sagen. Was mich wirklich noch interessiert, du bist jetzt einer von den wenigen Journalisten, der noch vor Ort ist. Oder man hat jetzt viel gelesen, ich habe auch miterlebt, Argentinier, wow, die Stimmung, Marokkaner, die der Stolz von allen Afrikaner und arabischen Ländern sind. Also spürt man das vor Ort, dass jetzt eigentlich nur noch die zwei Fangruppen dominieren? Oder hat sich da nicht viel daran geändert?
Ja, also man spürt es vor allem natürlich beim Stadion, also beim Marokko besonders, weil dort hat es sehr, sehr viele Fans. Mein Kollege, der Lukas Werth, hat auch eine Geschichte darüber gemacht, dass es ja durchaus ein paar Fans gegeben hat, die dann gratis in der Halbzeit noch reinkommen, um die Stadien zu füllen. Da haben wir jetzt ein paar so Situationen erlebt. Und dort sind sehr viele Marokkaner und Marokkanerinnen vor dem Stadion gestanden und haben dort, glaube ich, gewartet, dass sie dann vielleicht irgendwann noch dürfen gratis rein zum Stadion füllen. Es hat sehr, sehr viele Fans gehabt, die haben einfach auf Stadion Areal wählen, was jetzt auch unüblich ist für sonst WM in Doha. Auch das erste Mal irgendwie Polizisten mit Vollmontur, glaube einfach wollen sicherstellen, dass die nicht irgendwie das Stadion stürmen. Also Marokko spürt man sehr. Es gibt ja auch eine riesen Community da. Die Regierung hat denen, glaube ich, jetzt fürs Halbfinale 15.000 Plätze gezahlt, damit die da können Stimmung machen und ihr Land supporten. Und man merkt halt einfach, sie sind so der Stolz von der arabischen Welt gewesen jetzt, so dieser WM. Also halt mit dem ganzen muslimischen Hintergrund, dann haben sie auch nach jedem Sieg und glaube vor jedem Spiel, gut, das ist eher die omnipräsente Palästina-Flagge, die die ganze Zeit noch mitspielt bei diesen Spielen und das findet man natürlich da in der arabischen Welt grossartig. Und auch, ich glaube, die ganze Familie rund um den Emir ist komplett aus dem Häuschen gewesen ab Marokko.
Ja, sie haben es ja gestern nicht schlecht gemacht im Halbfinale. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er quasi seine Aufstellung massakriert hat und auf eine Fünferkette umgestellt hat. Er ist dann verletzungsbedingt dazu gezwungen worden, den Trainer das wieder zu ändern nach 20 Minuten. Aber es war so ein bisschen ein Zeichen, ein Eingeständnis, wir passen unserem Gegner an. Habe ich jetzt nicht verstanden auf den ersten Blick. Und sie haben es ja dann wirklich auch gut gemacht, obwohl dann noch weiter innen Verteidiger verletzt raus ist. Aber eigentlich sind sie nicht schlechter als Frankreich. Also, das siehst du auch so, oder?
Ja, mit ein bisschen mehr Glück machen die schon 1-1, aber im Großen und Ganzen haben die keine Chance gehabt. Habe ich gefunden. Also, ich habe nach diesen 5 Minuten, ich habe immer gesagt, das Schlimmste, was dem Marokkaner passieren kann, ist ein frühes Gegengoal. Weil sonst werden die Franzosen nervös, wie auch Portugiesen schon vorher. Und es ist das frühes Gegengoal passiert und die Franzosen haben das Spiel. Irgendwann haben sie ein bisschen aufgehört, Fußball spielen, aber es ist, für mich ist klar gewesen, dass da eigentlich nicht mehr passiert.
Ja, jetzt haben wir vielleicht einen Punkt, wo wir endlich streiten. Also ich bin schwer enttäuscht von Frankreich, das bin ich schon vor 4 Jahren gewesen. Mit so einer Mannschaft, mit so vielen guten Fußballern spielen die so einen schlechten Fußball. Das beelendet mich als Fußballfan, aber es ist wahrscheinlich so, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wir haben ein Interview mit dem Thierry Seoane in NZZ am Sonntag, was so ein bisschen um Spielstile ist gegangen und um Brasilien und so. Und er sagt eben, es geht nicht darum, Spass zu machen und Spass zu haben an einer WM. Es geht darum, Matches zu gewinnen und zu überleben. Und Didier Deschamps, die er erlebt hat als Fußballer, so wie ich weiß nicht, ob du ihn noch erlebt hast.
Jawohl, natürlich.
So coacht er halt auch, sehr vorsichtig, Nummer 6, überragender Strateg. Nichts gegen ihre Resultate natürlich, nichts gegen seine Coachingleistungen. Er hat es auch geschafft, da kommen wir sicher näher dazu, Antoine Griezmann eine neue Rolle zu geben, und er hat es akzeptiert. Super Trainer, und die werden vermutlich auch verdiente Weltmeister sein, das Jahr, wie vor 4 Jahren ja schlussendlich auch. Aber die Art und Weise, das macht mich traurig, wie die Fußball spielen, so Safety First, wenn du so Spieler hast wie der Dembele, der Mbappe. Aber wahrscheinlich, wenn ich die Mannschaft aufstellen würde, würde sie auch im Viertelfinal 4-3 nach Verlängerung verlieren und alle würden vom Jahrhundertspiel schweren und sie gehen erfolglos haben. Und die DDS schon gewinnt halt das Viertelfinalspiel 2-1 mit Käse und Brot und ja, weiter geht's, oder? Und, ja, grosser Respekt vor dem Didier Deschamps, aber mir, ich finde es schade, wie sie Fußball spielen, die Franzosen.
Ja, ich glaube, der Franzose ist das ziemlich egal, wenn du zweimal hintereinander im WM-Finale stehst.
Ich verstanden. Aber findest du nicht, dass da mehr möglich wäre?
Ja, mehr möglich. Ich meine, du kannst ja schon irgendwie gegen Südkorea im Achtelfinal nach 30 Minuten übers Feld tanzen und nachher im Viertelfinal heimgehen mit allen Tränen in den Augen. Das, also es wäre sicher auch eine Option, aber sie möchten halt das Turnier einfach gewinnen und darum tun sie auch taktisch sich Mühe geben, dass das hinten alles verhebt. Weil, wie heisst der berühmte Spruch aus der NFL, wo du sicher auch kennst? Offense oder die Offensive gewinnt Spiel, Defense wins Championship.
Ja, ich habe keine Argumente mehr dagegen. Vor allem, wenn sie jetzt wieder Weltmeister werden, ja, dann haben sie alles richtig gemacht. Es ist einfach ein schmaler Grat. Wenn sie so scheitern, ist der Ärger umso grösser. Aber ja, sie sind nicht gescheitert. Sie haben sich, sie sind relativ humorlos in das Finale gekommen. Ich sehe halt einfach die Spieler, die vorhin rumstehen und die Art und Weise, wie sie spielen, passt mir nicht. Und das, aber du hast, wenn du den Griezmann anschaust, ist es natürlich fantastisch, wie der sich dort in der neuen Rolle, auch defensiv, der hat ja gestern gegen Marokko mehrmals im eigenen 16er Bau geklärt, hat sich in Schuss geworfen, hat das akzeptiert, es hat einfach nicht Platz für alle ganz vorne dort. Und ja, das ist sensationell, wie er sich aufführt. Er ist für mich so ein bisschen, für dich wahrscheinlich auch, so eine Figur von dieser Mannschaft, die ja Pogba kannte. Sie haben dort schon zwei, drei Spieler, die fehlen im Mittelfeld, die wichtig sind, wo man Angst hatte, dass das schwierig wird, und das spürt man gar nicht so gross, dünkt es mir.
Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, wie das Mannschaftsgefühl ist bei den Franzosen, aber er tut sich recht als Leader präsentieren aktuell. Ich meine, vor 4 Jahren können wir uns alle noch erinnern, wie er da seinen komischen Fortnite-Telefon-Jubel oder das Getanze da die ganze gemacht hat, weil er Goal geschossen hat an der WM. Und jetzt ist er gefühlt ein Achter oder zum Teil gegen Marokko sogar ein Sechser gewesen und hat wirklich gekämpft und gegen den Ball gelaufen und die Leute bis in den Strafraum verfolgt. Der war überall gewesen. Also die Rolle, da muss er vielleicht aufpassen, dass er das jetzt gut macht, weil sonst bleibt das vielleicht auch hängen an ihm, weil das ist wirklich sensationell gewesen, was er nicht nur gegen Marokko auch vorher schon gezeigt hat auf dieser Position. Ich finde, er ist einer von den ganz grossen Helden bei Frankreich, wo vielleicht nicht so viel Credit bekommt von den Fans, wie jetzt zum Beispiel ein Kylian Mbappé oder ein Giroud, wo einfach Goal schiessen.
Vor allem hat er ja unglaublich schwierige Zeit bei Atletico Madrid, eigentlich seit Jahren schon. Ist ja ausgelähmt von Barcelona, wird nicht regelmässig eingesetzt, damit er dann nicht zu teuer wird. Oder wenn er eine gewisse Anzahl Minuten überschreitet, zählt für einen festen Betrag, den er kosten würde. Komplizierte Sache, komische Sache. Er hat sich nicht hängen lassen. Und vielleicht, er trainiert beim Diego Simeone. Da kann man jetzt einen Schluss ziehen oder nicht. Aber eben, ich habe mich gestern eine Szene erinnern, konkret, bei 85. Minute, wo er sich dort quer vor dem 16er Boden legt, hätte ich nie gedacht, dass er das macht. Irgendwann ist er schon ein bisschen ein Künstlertyp gewesen, immer. Und ja, sensationell, Griezmann. Was aber auch gleich ist, oder, wenn du gewisse Szenen, Umschaltmomente hast gesehen, vielleicht kannst du dich erinnern, die eine Szene, eine Linie aus oder ein Pappe, zu einer davon säkelt und er unglaublich abgerätscht wird und er am Boden bleibt liegen. Ja. Es ist schon faszinierend, wie der Mbappé unterwegs ist. Also, wenn wir vom besten Spieler der Welt reden, ich glaube, er selber weiss noch gar nicht, wie viel Potenzial das er noch hat. Er ist ja erst 23, stell dir vor, er wird jetzt das zweite Mal Weltmeister. Also, der Typ, findest du nicht, was der am Ball macht, der ist ja eine Mischung aus Neymar, Ronaldo, Messi nicht unbedingt, aber der hat ja alles, noch der Speed, auch wenn jetzt 2-0, ich meine, beide Goals sind schlussendlich Zufall gegen Marokko, wie der Ball durch den 16er flippert, aber beide Mal ist er mit unglaublichen Moves daran beteiligt, oder? Beim 2-0 ist ja krass, wenn er dort auf engstem Raum 3-4 Spieler rausnimmt, Schuss wird blockt und der andere kann jetzt leeren Goal schieben, Colomuani. Also, Mbappé, faszinierend, und darum vielleicht auch meine Meinung, ich würde ihm gerne noch ein bisschen mehr zuschauen, weil das ein bisschen mehr Platz würde bekommen vom Trainer und mehr Möglichkeiten. Aber sensationelle WM. Also für mich ist er im Moment wirklich der beste Spieler der Welt.
Ja, bei ihm besteht einfach ein Latenzrisiko, dass er irgendwie den Boden unter den Füßen verliert, habe ich das Gefühl. Dort ist die Grenze sehr dünn zwischen überheblich werden und den Kopf verlieren und einfach ein gutes Selbstvertrauen haben. Weil, ja, eben am Schluss vom Tag, wenn er dann sich mit Cristiano und Co. Und Messi vergleichen, dann muss er dann vielleicht dann auch das, was er da zeigt in der Liga, mal in einer grossen Liga zeigen. Aber an der WM zeigt das jetzt, ganz klar. Er übernimmt die Rolle, die ganz Frankreich und auch die Fußballwelt von ihm, glaube ich, hat erwartet hat. Und es ist schon, wie du sagst, beim 2-0 habe ich schon sehr müssen staunen. Eigentlich zieht er, glaube ich, 5 oder 6 Spieler auf sich. Also 4 lässt er direkt aus, 2 oder 1 oder 2 weitere sind dann halt wie von ihm abgelenkt und darum ist nachher als die Hälfte von der Mannschaft leer, ist da komplett frei. Darum, es ist eindrücklich, auch was er zeigt, und du hast absolut recht, also zusammen mit dem Messi die 2 besten Spieler von dieser WM.
Aber jetzt musst du mir noch schnell etwas erklären, wie du weißt, bin ich nicht so Social Media affin. Du beziehst dich wahrscheinlich auch auf solche Aktivitäten, wenn du sagst, gratis mal bei ihm bezüglich Überheblichkeit. Oder wie meinst du das genau?
Auf Social Media ist er überhaupt nicht skandalös unterwegs oder so. Im Gegenteil, ich finde ihn recht sympathisch und ich glaube, er hat auch ein relativ gutes Beraterteam um sich, wo sich da um alles schon kümmert, um seine Aussendarstellung, um seine Vermarktung und so weiter. Aber ich habe einfach so das Gefühl, oder bei dem Paris Saint-Germain immer wieder, was man hört, und das ist ja vielleicht auch ein Grund, wieso dass er jetzt gleich weg will, trotz seinem absurden Lebensvertrag, den er da via Macron und Emir bekommen hat bei PSG, wieder weg will, weil es einfach, stell dir mal vor, was der noch alles kann erreichen, wenn er in dem Alter schon so unterwegs ist. Und dort ist dann, glaube ich, schon, wenn wir jetzt gerade vielleicht mit einem Dembele vergleichen, wo eins im Team steht, in dem Team ist, dann ist es dann schnell mal so, dass du findest, hey, du bist eh gut und du musst nicht mehr so viel machen. Und halt in die Cristiano Ronaldo-Mentalität oder auch Erling Haaland-Mentalität hineinzukommen, immer weiter zu arbeiten, immer besser zu werben, immer noch mehr Goal zu schiessen. Ich weiss nicht, ob da PSG das richtige Umfeld ist und ihn als Charakter kann ich zu wenig einschätzen. Ich habe einfach immer das Gefühl, es ist eben ein schmaler Grad, dass dann da ein bisschen abdrift ist oder Gefahr rum ist.
Mir dünkt, ihm fliegen die Sympathien noch nicht so zu. Es wird ja irgendein der heisse Mbappe oder Haaland in 2-3 Jahren, wenn der Messi oder Ronaldo definitiv nicht mehr da sind. Aber es sind sehr spannende Punkte. Einerseits Paris, ich habe jetzt viele Matches geschaut diese Saison. Sie machen es nicht so schlecht. Es sind ja definitiv 2 Könige zu viel in diesem Team. Also alle 3 davor, aber sie haben es nicht so schlecht gemacht. Sie streiten sich zwar um Freistöße und ja, wirklich peinlich ihr Verhalten ab und zu, vor allem Neymar und Mbappe. Der Messi nehme ich da aus.
Ich kann allen Captain Binden wegnehmen.
Genau. Aber irgendwie, ich traue denen schon zu, dass sie sich, gut, jetzt heißt es nicht ein einfaches Los mit Bayern, aber dass sie in diesem Jahr Champions League gewinnen, weil sie halt einfach wirklich ein All-Star-Team sind und wenn sich jeder so in Dienst stellt, wie es Didier Deschamps bei den Franzosen verlangt und vormacht, dann ist das schon möglich. Die andere Diskussion ist aber spannend. Das Problem für Mbappe ist, es gibt keinen anderen Club auf dieser Welt, außer irgendwo in Saudi-Arabien, der ihm hunderte von Millionen im Jahr zahlen kann. Er müsste ja eigentlich auf dem Reissbrett. Wenn ich sein Manager wäre, sage, hey, geh zu Real Madrid, du wirst zum grössten Fußballer der Geschichte, wenn du bei Real Madrid 5-mal Champions League gewinnst. Aber Real kann ihm nicht mal die Hälfte bieten. Vielleicht via Werbeverträge. Es kommt darauf an, wie wichtig ist ihm das Geld. Aber der Vertrag, den er bei Paris hat, dank dem katarischen Unterstützung vom Staat Katar, wird er nie einen bekommen, weder in der Premier League noch in der Primera Division. Und das ist keine einfache Entscheidung. Jetzt für die Figuren Mbappe, für all seine Berater. Und du hast recht, wenn er jetzt ein Leben lang bei Paris würde bleiben, würde er nicht so gross werden, wie wenn er noch andere Ligen dominiert und mit diesen Teams Champions League gewinnt.
Nein, ich kann mich ja an die riesen Aufregung erinnern, wo der Neymar von Barcelona zu PSG ist. Und dort haben ja alle gesagt, ein Hauptgrund ist, aus dem Schatten von Messi zu treten, weil er unbedingt der beste Fußballer der Welt werden will. Und wenn er in einem Club ist, wo alles auf ihn fokussiert ist, kann er das machen. Ja, ist irgendwie auch nicht so gekommen. Also ich glaube, am Schluss vom Tag muss so ein Spieler dann schon bei einem ganz, ganz grossen Verein spielen. Und Liverpool wie auch Manchester United stehen offenbar zum Verkauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da irgendwelche englische Fußballliebhaber die Clubs übernehmen, sondern auch eher da heisst es wieder aus dem arabischen Raum. Und was dann für finanzielle Möglichkeiten möglich sind, also Kylian Mbappé vorne drin bei Liverpool, ich glaube, da könnte der Klopp schon das ein oder andere bewirken.
Lustigerweise sehe ich ihn auch am ersten bei Liverpool, obwohl es ja nicht der grösste Club ist in England. Vielleicht noch bei Arsenal, so ein bisschen Thierry Henry-Erinnerung. Aber es wird nicht passieren. Also, ich habe nicht das Gefühl, wenn schon, wäre es schon City vom Geld her. Vielleicht geht der Haaland dann zu Real. Es wird auf jeden Fall extrem spannend und eben schwierig, finde ich, für ihn, da eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn er dann irgendwann zurückschaut, der Neymar wird sicher irgendwann auf seine Karriere zurückschauen und den Wechsel bereuen. Nicht, wenn er das Bankkonto anschaut, aber bei Barcelona wäre er auch der grössere Fußballer, noch der grössere Fußballer geworden oder geblieben. Aber das weiss ja vorher aber nicht. Ich würde noch gerne etwas zu einer anderen französischen Figur sagen. Auch wieder ein bisschen schweren Herzens, wo er halt bei Milan spielt. Entschuldigung für den. Aber was der Giroud natürlich macht, ist wahnsinnig, oder? Der wird karrierelang belächelt. Ist, glaube ich, mit 24, 25 noch in der dritten Liga gewesen. Hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. In der letzten WM in 7 Matchen nicht einmal aufs Goal geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Ist aber Stammspieler gewesen bei Frankreich. Aber einfach der Wandspieler, der Ball abprallt, clever, intelligent. Und jetzt schießt der Goal, wenn er fällt zwar nicht so auf, nach wie vor, gestern ist er nicht gross aufgefallen, aber ich finde es sensationell mit 36, mittlerweile ist er Rekordtorschütze, hat der Thierry Henry überholt. Wenn man da 10 Jahre zurück würde gehen und das den Leuten Frankreich würde erzählen, der Olivier Giroud überhole den Thierry Henry, die hätten die für geisteskrank erklärt. Und er ist wirklich sensationell, wie er sich, er spielt ja nur, wo der Benzema verletzt ist. Und ich habe grössten Respekt, wie er das macht, wie er fightet, wie er vorne Räume auftut und wie er sich entwickelt hat. Das finde ich sehr eine schöne Geschichte.
Ja, und ich meine, vor 4 Jahren hat es schon geheissen, also der darf jetzt einfach noch Mikro, weil sie keinen besseren gefunden haben. Dann bevor Arsenal, bei Arsenal hat es geheissen, ja, den brauchen wir eigentlich nicht mehr, verscherbelt da Chelsea. Bei Chelsea hat eigentlich auch kurz relativ gut gespielt, hat sich dann aber irgendwie nicht können festsetzen. Vielleicht ist der Name einfach auch zu wenig pompös gewesen für die Leute an der Stamford Bridge. Und dann ist er zu Milan gegangen und dann hat es eigentlich von allen Seiten schon geheissen, also jetzt ist definitiv vorbei, er macht so ein bisschen eins auf Mandzukic, noch ein bisschen ab und zu ein bisschen reinkommen und ja, ein bisschen mit dem Ibrahimovic wechseln, weil ein Rentner bös gesagt, jetzt darf er noch bei Milan vorne im Sturm spielen und er spielt bei Milan eine super Saison, muss man wirklich auch sagen, tust du vielleicht nicht unterschreiben als Inter-Fan.
Mama.
Ah, er spielt bei Milan wirklich eine super Saison und auch da der WM unfassbar, was der leistet. Und eben jetzt schiesst er ein Goal und wirklich richtig wichtige. Die Spieler suchen dann, die haben das vollste Vertrauen in. Und gegen Marokko ist er einfach ein bisschen abgemeldet gewesen. Und dort hat er ihn ja relativ früh auch rausgenommen, damit Kylian Mbappé können Mitte, dass der die ganze gegen seinen Kollegen Brudi Hakimi muss ums Leben rennen. Ja, aber im Finale ist er wieder dabei und der wird Argentinien Sorgen machen, das kannst du mir glauben.
Ist natürlich auch ein super Move vom Deschamps. Er hat dann den Thuram dort hergestellt, der defensiv noch mögen. Und das hat das Spiel gekehrt nachher wieder. Also der Mbappé in der Mitte ist natürlich auch brandgefährlich. Wer gewinnt jetzt den Finale am Sonntag?
Frankreich.
Warum und wie viel?
Ich würde sagen 2-1 nach Verlängerung. Ich habe das Gefühl, das Spiel schmeckt mega nach Verlängerung. Warum? Weil ich glaube, es steckt so viel Erfahrung, so viel Talent und individuelle Klasse in dem französischen Team, wo grösser ist als einfach 10 Kämpfer, wo dann sicher auch werden, wieder von A bis Z provozieren, die Franzosen und ein Lionel Messi.
Ja, ich finde eine sehr gute Prognose, könnte ich fast alles unterschreiben. Ich glaube, sehr entscheidend sein, welche Linie das der Schiedsrichter wird wählen. Das hat mir noch auffällig gedacht, jetzt gestern auch, zeitweise habe ich das Gefühl gehabt, er hat gar keine gelben Karten dabei, wie sie da dem Papa mehrmals gefällt haben und er eine Karte nicht vorgenommen, der Schiedsrichter, das war aus Mexiko gewesen. Es wird sehr entscheidend sein, wie der Schiedsrichter die ersten 10 Minuten, Viertelstunde wird pfeifen, wenn schon früh gelbe Karten beispielsweise gegen Varane geht oder gegen Otamendi. Ja, das kann sehr entscheidend sein. Die Argentinier werden mit unfassbarer Leidenschaft auftreten, die Franzosen mit ihrem Zynismus. Ich kann es fast nicht zu laut sagen, aber ich möchte es Messi gönnen, wenn er seine Karriere krönt, obwohl ich dem Sonntagabend mein Handy abstellen muss. Team Ronaldo, Stichwort. Aber da hat sich natürlich in den 15 letzten Jahren vieles aufgespielt mit den Kollegen, die Team Messi sind, aber man muss das so näher akzeptieren können. Irgendwie fände ich das eine schöne Geschichte, wenn der Messi seine Karriere krönt. Gleichzeitig glaube ich, dass, wie du es richtig sagst, die Franzosen gewinnen den Match. 2-1 finde ich gar nicht so einen queren Typ, wenn ich ehrlich bin.
Was hast du denn das Gefühl, haben die Fans für einen Einfluss? Also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich wieder 88'000 Argentinier im Stadion, 800 Franzosen plus der Macron, der am Emirates noch ein paar Jets verkauft von der Boeing auf dem Weg will. Der hat ja die ganze FIFA-WM in Katar eingefädelt übrigens.
Es ist natürlich so, das habe ich heute irgendwo gestern irgendwo gelesen in einer französischen Zeitung. Es ist natürlich ein Sieg von den Franzosen auf der ganzen Linie, die WM. auf Katar-Frankreich-Connection. Ja, ich glaube, die Fans haben schon einen Einfluss. Vor allem die Leidenschaft bei den Argentinier, die kann man auch ein bisschen dramatisch finden, wenn man will. Aber ich finde, das ist schön, das ist ein Fußballland, da mag ich mir jetzt widersprechen. Aber die haben so eine unglaubliche Begeisterung und die geben ihr das letzte Hemmli für das Nationalteam. Und der Maradona ist allgegenwärtig. Die Diskussion Messi, Maradona, die wollen jetzt dabei sein, wenn der Lionel ihren Superhelden, seine Karriere gehört. Das war ja nicht immer einfach gewesen. Er ist ja zurückgetreten von ein paar Jahren, ist aus Versager gescholten worden, wo er Finals verloren hat, mehrere Finals verloren hat. Nach dem Copa America-Sieg in Maracana, in Rio übrigens, vor 2 oder 3 Jahren, so ein bisschen Frieden geschlossen mit seiner Karriere. Und jetzt hat er viel weniger Druck gehabt von dieser WM. Und jetzt bin ich schon viel zu lang geworden. Aber mir fasziniert die Geschichte, Messi, Maradona, Argentinien, wo es halt einfach ein cooles Fußballland ist, obwohl ich es überhaupt nicht gerne habe. Aber ja, ich bin dann vor 8 Jahren in Rio dabei gewesen. Das wäre natürlich für sie auch unglaublich schön gewesen, in Rio Weltmeister zu werden gegen Deutschland im Finale. Dort war es ein Zentimeter gewesen, schlussendlich. Sonst würde man heute schon sagen, der Messi sei die grösste wahrscheinlich. Und wenn es jetzt wieder so knapp ist, wie du prognostiziert hast, wieder in einer Verlängerung Innenpfostenschuss von Mbappé oder so, es wäre schon brutal für die Argentinier. Und darum auch in dieser Gemengelage, die Franzosen haben vor 4 Jahren gewonnen, die Argentinier warten seit 36 Jahren auf den Titel. Ja, es wäre irgendwie schön.
Ja, da tue ich dir nicht einmal widersprechen. Obwohl ich jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel so persönliche Sympathie habe für Fans, für das Land und für viele Spieler. Eben auch das Holland-Spiel hat mich wirklich ein bisschen genervt. Oder? Also ich meine, der Paradis, der muss ja, ist ja unmöglich, dass der das Spiel fertig spielt. Das in keiner anderen Liga, in keinem Grümpelturnier, wo ja zum Teil nicht mal klar ist, ob es die Karte gibt oder nicht. Der würde nirgends das Spiel fertig machen, ausser unter dem spanischen Schiri, der einfach das Gefühl hat, heute spielen wir das 22. fertig.
Aber er hat es gleich geschafft, 37 gelbe Karten zu verteilen. Ja, sie haben natürlich ein paar, wie würden wir sagen, bei uns grausige Spieler, oder? Aber halt auch Spieler, die du vielleicht auch brauchst, die drei Längen, Paredes ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfußballer, logischerweise. Aber es ist noch ein guter Punkt, oder? Die Holländer haben ja getobt. Das ist mir noch aufgefallen, das wollte ich nicht einmal ansprechen. Eigentlich fast jedes Team, schlussendlich gehen ja 31 Teams aus Verlierer haben. Das Format lag gar nicht anderen Weg zu. Ein Team gewinnt das letzte Spiel, okay, das Spiel um Platz 3 und 4 gewinnt auch. Aber in der Regel gehen 31 Teams geschlagen haben. Aber es hat mich noch selten so krass gedacht, dass so Teams, die im Viertelfinale rausgehen, so unglaublich schlechte Stimmung haben und grosse Schlagzeilen. Man könnte ja auch stolz sein, auch die Schweiz schlussendlich, Achtelfinale erreicht. Wir sind sehr streng gewesen, die Medien, also wir auch als NZZ. Man könnte auch sagen, ja, Achtelfinale ist das höchste der Gefühle. Und so ist es bei ganz vielen Nationen, oder? Wo, ist dir das nicht aufgefallen, dass die mir recht krass heimgegangen sind? Also mit Höhen, ja, sehr traurig und gescheitert und alles ist in Frage gestellt und Trainer treten sofort zurück nach dem Spiel und so weiter.
Ja gut, aber also, von was redest du? Deutschland ist der Trainer nicht zurückgetreten. Da gibt es einfach eine Taskforce von jedem Manager, der jemals erfolgreich war in der Bundesliga. dann die Belgier Katastrophe. Ich meine, also ich finde nicht, dass die Schweizer Schlagzeilen verdient hätten. Wir sind stolz auf euch. Die sind doch selber, die finden doch selber, dass sie mehr können erreichen. Sind wir mal ehrlich. Also der Anspruch von jedem einzelnen Spieler, zumindest in der Stammelf oder von der sogenannten Führungsspieler in der Schweiz, ist höher gewesen als Achtelfinale. Zumindest eine andere Leistung im Achtelfinale. Und ja, bei den Brasilianern ist klar gewesen, dass dort alles oder nichts ist. Ich meine, da geht es auch darum, vielleicht lässt sich der Neymar ja inspirieren von Messi und wird dann in 4 Jahren in Mexiko, USA und Kanada Weltmeister. Aber ja, du merkst einfach, es geht es ist so viel über ganz viele andere Themen geredet worden, bis zur Gruppenphase von dem Turnier. Und schlussendlich merkt man jetzt schon, wie fest, um wie viel dass es da geht an dieser WM. Es ist, es geht die ganzen Länder, die dabei sind und die wirklich eine Hoffnung haben, um den Titel zu gewinnen. Es ist viel, viel mehr als nur Fußball.
Ja, ist so. Es ist halt vielleicht auch die Umstände. Ich habe einen Text geschrieben in der NZZ, so nach dem Motto, darf man diese WM gut finden? Fragezeichen. Und wie? Ausrufezeichen. Und er so ein bisschen beschrieben, wie es der Dunger ist. Ich war ja 4 Wochen in Katar gewesen. Und ich finde es wirklich eine Top-WM. Natürlich, all die Sachen, die vorher waren, das ist schrecklich. Menschenrecht, Korruption und so weiter. Das haben wir 100-mal diskutiert. Aber ich finde, man darf auch sagen, die WM ist jetzt einfach super gewesen vor Ort, die Organisation. Und ich meine, ich war schlussendlich dort gewesen. Ich habe es ja erlebt. Das ist von A bis Z super organisiert gewesen. Die Stimmung ist gut gewesen. Da kann man nicht viel Schlechtes darüber sagen. Du hast vermutlich den gleichen Eindruck. Es ist spannend, so die Reaktionen darauf. Die sagen, du bist naiv, schreibst du das. Und die andere Hälfte sagt, ja, cool, wenn es so war. Glauben wir sofort, wir haben jetzt so eine gute WM gefunden. Das ist, du hast ja den gleichen Eindruck wie ich, oder? Dass das schlussendlich eine super WM war in Katar.
Ja, ob es wirklich so super ist, muss ich dann, glaube ich, in einer ruhigen Minute mal für mich selber entscheiden. Weil es gibt natürlich schon Pro und Kontos. Man findet immer Sachen in der Suppe, wenn man will. Aber von der Organisation her ist es sehr, sehr, sehr gut. Eben, ich glaube, die Engländer haben die Headline gehabt, es sei noch nie. Es ist die erste WM, wo kein Engländer verhaftet worden ist. Es ist sehr, sehr friedlich zu und her gegangen. Was mir, wo wirklich so ein bisschen als Fanherz ein bisschen angefangen hat, blüht, ist schon so ab Achtelfinal, Viertelfinal, die ganzen Spiele. Zum Beispiel jetzt gerade Schweiz-Portugal, wo 90% einfach irgendwelche Personen aus dem asiatischen Raum gewesen sind, die einfach den Cristiano Ronaldo haben wollen sehen. Und denen ist es egal gewesen, ob jetzt Portugal-Schweiz weiterkommt, wer da unten spielt. Und das ist dann halt ein bisschen, das habe ich jetzt mehrmals erlebt, dass die Stadien nicht mega voll sind oder wenn dann mit solchen, die sich vermeintlich nicht so um den Fußball auf dem Platz kümmern, sondern vielleicht mehr um einzelne Figuren auf dem Platz. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Dann gibt es so einen Vibe, dass die WM einfach da organisiert wird für ein paar, die sich es leisten können, anzukommen und viele VIPs, die es da ja das grösste Leben haben und 2 Spiele pro Tag sind oder jetzt noch 1. Und so der 0815-Fan, der wird einfach am Fernsehen vergnügt.
Ja, es gibt natürlich viele Punkte, die man kritisieren kann. Das ist mir ja schon klar. Ich versuche nicht naiv zu sein. Ich bin einfach auch positiv überrascht gewesen. Und ganz grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, ein Turnier in einer Stadt auszutragen. Ich meine jetzt ganz ernsthaft, es gibt keine zweite Stadt auf dieser Welt, die 8 WM-taugliche Stadien hat. Das ist das grösste Problem.
London.
Möglicherweise London, Manchester, warum nicht? Meine, warum nicht? Oder Barcelona, Madrid, gut, da müsstest du noch 5. Nein, es ist fast nicht möglich. Aber es hat ja ein Schweizer Journalist gegeben, der gesagt hat, jede WM soll in Katar stattfinden. Dort steht das Stadion, dort sind die Wege kurz. Geht natürlich nicht. Aber ganz grundsätzlich ist das Konzept gelungen und die ganzen Umstände, ja, die sind beschissen, die haben wir 100-mal thematisiert. Vielleicht bewegt sich ja jetzt etwas in die richtige Richtung, das können wir erst in ein paar Jahren beurteilen. Aber ich einfach wollte sagen, man darf mal sagen, das ist alles gar nicht so schlecht gewesen, der Dunger. Weil man hat ja unglaubliche Horrorszenarien entwickelt vor der WM. Und so schlimm ist das jetzt alles nicht gewesen, denkt mir.
Nein, das ist das, was ich wollte sagen. Im Fall auch jeder, den ich kenne und den ich jetzt telefoniert habe von, ich weiß auch nicht, Spielerberater, über Fans, über Journalisten, Kollegen, Familienangehörige von Spielern, die haben das alle super gefunden da. Auch solche, die mega kritisch gewesen sind.
Was machst du jetzt noch bis zum Sonntag? Hast du ein bisschen ruhiger jetzt, bis zum Final?
Ja, jetzt ist natürlich durch das, dass wir Printausgabe nicht haben am Samstag oder Sonntag, haben wir jetzt heute Donnerstag grossen Vorschautag auf morgen. Aufs Finale mit allen wichtigen Storys und Fakten und Spielen und weiss ich was alles. Und dann morgen ist glaube ich wirklich mein allererster richtig freier Tag. Ich hoffe es zumindest. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, die letzten 30 Tage. Und Samstag ist dann das kleine Finale, wo ich glaube ich, das Marokko ausscheiden im Halbfinale das Beste, was dem kleinen Finale hat können passieren, weil jetzt geht's nicht nur mal etwas, es gibt Stimmung, es wird nicht einfach irgendein Freundschaftsspiel. Und dann Sonntag Finale natürlich. Hoffentlich nach dem Finale noch Podcast-Episode von uns und am Montagmorgen geht's zurück nach Zürich und dann schlafe ich mal einen Monat.
Das hat mich natürlich jetzt gefreut. Print First, fast wie 1986, da kommt mir noch Geschichte hin. Gestern habe ich ein Trendli verdrückt, ZDF, Bellaretti. Ja, ich bin mit dem Bellaretti, ZDF-Kommentator, Moderator, Legende, aufgewachsen. Eben 1986 war seine erste WM gewesen, als Kommentator und meine erste WM als Fan. Und er hat mich die 40 oder 36 Jahre jetzt begleitet. Und ich finde ihn super. Er ist ja sehr eine kontroverse Figur wie der Granit oder wie der Sascha Rufer oder wie auch immer. Aber ich bin Team Bella immer gewesen und so eine Kultfigur mit seiner rauchigen Stimme. Er ist ja auch Kettenraucher und ich habe ihn x-mal getroffen, also x-mal ab und zu mit ihm geredet in diesem Turnier. Ich muss mich eine Szene erinnern. Er ist ja auch sehr trinkfest, wenn man das kann sagen, also ein Feierbeist und Karaoke und immer für eine Party zu haben. Es ist irgendwo in Samara, in Russland ist das gewesen. Wir sind am nächsten Tag, also vor 4 Jahren, wir sind am nächsten Tag wild mit dem Auto auf Kasan gereist, zum Brasilien-Ausscheiden übrigens, gegen Belgien. Und sie dort am Abend verhängt in einer Bar, das darf man auch mal um ein Turnier. Und der Bellaretti ist auch von dort gewesen. Ja, es war ein wunderbarer Abend gewesen. Also er hat, glaube ich, auch nicht so viel geschlafen und ist dann am nächsten Tag auf Kasan. Aber er ist echt ein cooler Typ und er ist völlig normal geblieben. Es gibt ja den einen oder anderen deutschen Kommentator, ohne Namen zu nennen, der ein bisschen arrogant geworden ist durch ihren Legendenstatus. Der Bellaretti ist der Bellaretti und gestern haben sie auch beim ZDF so ein bisschen das Beste auf seiner Karriere gezeigt und er hat sich noch verabschiedet auf der Tribüne oben. Er war im Halbfinale gewesen, Frankreich-Marokko. Ich weiss nicht, wie du zu ihm stehst, ob du überhaupt eine Meinung hast, aber mit ihm geht schon etwas verloren im Fußball und etwas eben so ein bisschen das Oldschoolen und nicht immer alles so ernst schnell, auch ein bisschen mit Humor die Sache betrachten. Grosse Figur, Bellaretti.
Also ich glaube, das Traurige ja, für Schlusszeichen, an der heutigen Gesellschaft ist ja, dass jeder austauschbar ist. Also ich glaube, an der nächsten WM hat man dann den nächsten Kommentator in Deutschland, den man gut findet. Da hat es ja genug Talent rum, die das auch sehr, sehr gut machen. Ich habe seinen Kommentatorenstil immer sehr speziell gefunden. Also jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ist anders, als man das von anderen Ländern kennt und Kommentatoren. Und ja, aber sonst hat mich jetzt das nicht wahnsinnig, also viele von meinen deutschen Kollegen und auf Social Media ist sehr viel los wegen Bellaretti, nochmal die besten Zitate von den letzten Jahren und so weiter. Aber es hat mich jetzt nicht wahnsinnig fest beschäftigt. Aber also ich habe vielleicht einfach nie so eine enge Bindung zu Kommentatoren, auch beim Beni Thurnherr, wo ja dann mich so ein bisschen meine Anfangszeit von Schweizer Nazi und Schweizer Fußball beschäftigt hat, habe ich jetzt auch nicht, ich weiß auch nicht, Staatsdruck verfallen, wo er nicht mehr Nazi-Spiel kommentiert hat und wird das wahrscheinlich in Zukunft nicht.
Im Prinzip haben wir jetzt die Figur Bellaretti in 2 Minuten zusammengefasst. Ich finde ihn sensationell und auch speziell und so wird er angesehen. Oder entweder. Und darum glaube ich eben nicht, dass er ersetzbar oder austauschbar ist. Mit ihm geht eine Figur, ein Charakter, was leider nicht mehr so gibt. Aber das ist okay, es ist der Zeitgeist und ich bin einfach ein bisschen traurig gewesen. Also dachte ich, Kopf, der könnte doch noch ein paar Jahre kommentieren, who cares, ob er 66 ist. Aber ja, wünsche ihm alles Gute und ja, ich war ein bisschen traurig gestern Abend.
Du bist noch viel trauriger an dieser WM.
es ist wirklich ganz eine schlimme WM bezüglich Emotionen, aber das ist halt so, man muss auch verlieren können. Das ist ja so.
Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann über die Achtelfinal-Niederlage von der Schweizer hinwegkomme. Bin immer noch sauer. Ich habe übrigens mich gerade gestern in eine 60-seitiges Sheet reingelesen über die ganzen Statistiken, die FIFA Data Crew gesammelt hat über das Spiel. Nicht einmal der Chefanalyst von der FIFA kann mir sagen, wieso dass die so hoch verloren haben. Also eben ausser vom Formation, weil Eddy Milson und Ruben Vargas sind katastrophale Wert.
Ja gut, aber wenn du gesehen, wie es Marokko gemacht hat, da wäre viel mehr möglich gewesen für die Schweiz. Aber das haben wir genug manchmal diskutiert, oder?
Ja,
dann hören wir uns hoffentlich am Sonntagabend direkt aus dem, also nicht direkt aus dem Stadion, aber sobald du ready bist, reden wir über ein Finale und über die WM,
oder? Gut, dann müssen wir darüber diskutieren, ob Kylian Mbappé oder Lionel Messi den goldenen Pokal in die Luft gehabt hat im Lausanne-Stadion. Und sie haben dann sicher nochmal ein Fazit von der ganzen WM und was sie sonst noch die nächsten Tage erleben. Und ja, bis dahin gute WM-Final-Vorfreude und guten Rest von der Woche.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.